Die nennen sich Schwedendemokraten, wahre Finnen, FPÖ und AfD. Die rechten oder rechtskonservativen Parteien in Europa sind im Vormarsch, teils sogar in Regierungsverantwortung. Und das wird auch bald in den Niederlanden der Fall sein. Obwohl die etablierten Parteien es seit langem verhindern wollten, obwohl sie weder mit der Partei noch mit ihrem Spitzenmann zusammenarbeiten wollten, wird es nun passieren. Geert Wilders und die PVV werden an der Regierung beteiligt sein. Die PVV hatte die Parlamentswahlen deutlich gewonnen und sich auf die Suche nach Partnern gemacht. Gefunden hat sie nach rund 6 Monaten die VVD, die neue NSC und die Bauernpartei BBB. Was das nun für die Niederlande und für Europa bedeutet, besprechen wir mit Sieta von Kempemar von der Vereinigung Farmers Defence Force. Sie war unter anderem bei den Bauernprotesten engagiert. Herzlich willkommen.
Danke schön.
Um Geert Wilders gibt es seit Jahrzehnten Kontroversen. Er ist Opfer von Morddrohungen. Andere sehen ihn aber auch als Gefahr an, insbesondere wegen seiner Islamkritik. Wieso wird seine Partei nun zum ersten Mal an der Regierung beteiligt?
Ich denke eigentlich, weil er jetzt so groß ist, dass man das auch nicht mehr ignorieren kann. Wenn die ganze niederländische Bevölkerung eine andere Wahl macht als für einige Jahre, dann muss man in einer Demokratie auch diese Meinung seriös nehmen.
Wilders und seine Partei werden keine Ämter übernehmen, obwohl sie stärkste Partei sind. Warum lässt man sich auf so eine Art Regierungsbeteiligung zweiter Klasse ein?
Das hat auch zu tun mit den Partnern, mit wem sie natürlich regieren wollen jetzt. Die hatten dann auch ihre Fragen, ob es so eine gute Wahl war, dass Geert Wilders selbst die Premier bekommen sollte. Und das hat man überlegt und dann entscheiden, dass ein anderer das übernehmen soll.
Welchen Einfluss kann die PVV dennoch nehmen auf die Regierungsgeschäfte?
Ich denke, sie sind dann direkt mit in Verband. Da wird über gesprochen. Das wird natürlich auch überlegt. So eine neue Premier wird dann auch verbunden sein. Mehr oder weniger an PVV.
Der Plan ist, dass die Minister zur Hälfte aus den Parteien kommen sollen. Zur anderen Hälfte sollen es Experten sein. Manche nennen sie auch Technokraten. Was erwarten Sie denn für Experten?
Was wir jetzt sehen, die letzten Jahre, und was uns nicht gefallen ist als Bevölkerung, ist, dass wenn du Lehrer warst, dass du dann auch wissen kannst, was Gesundheit ist. Und wir sagen, es ist am besten, dass ein Minister auch weiß, worüber er spricht, so von der Praxis aus, dass man dann auch Politik bekommt, die machbar ist, die für die Leute zu tun ist, so dass, wenn du in die Landwirtschaft tätig gewesen bist, nicht nur als Bauer, aber auch als Expert, wenn du dann die Minister von Landwirtschaft wirst, dann weißt du auch, was die Praxis ist und dass man nicht alles fordern kann, was jetzt passierte, dass man alles fordert, auch wenn es nicht möglich ist. Und das hat zu tun mit Theorie und Praxis, sodass verschiedene Minister aus der Praxis kommen. Das ist bei den meisten Niederländern, die sind sehr zufrieden damit.
Das ist interessant. Sie haben fast die identische Wortwahl vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gerade verwendet. Der sagte nämlich im Dezember 2021, dass es einen Mann vom Fach machen sollte, nämlich der Arzt und jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Damit sind aber auch nicht alle zufrieden, insbesondere die Maßnahmenkritiker in Deutschland nicht.
Ja, weil auch natürlich viele Leute wieder verbunden sind an Lobbyisten aus bestimmten Sektoren. Man muss gut gucken, wo man dann als Minister anstellt. Aber bis jetzt, was wir gehabt haben, ist, dass man so eine Regierung hat und dann sagt, oh, das sieht schön aus. Ich will Landwirtschaft, weil ich finde das schön. Aber ich weiß nichts davon. Und das ist in den letzten Jahren ja ein totales Chaos gewesen. Das müssen wir nicht mehr haben.
Wenn wir uns diese Koalition da mal anschauen, also die Wilders-PVV ist bei 23% gelandet, deutlich stärkste Partei, NSC, neu gegründete Partei, Bauernpartei. Würden Sie sagen, das ist so eine Art auch Protestpartei der vergangenen Jahre?
Ja, ich denke für viele Leute doch. Wir hatten natürlich auch im März schon voriges Jahr, die waren für die Provinzen und für die Senat. Und dann ist die Bauernpartei, die BBB, sehr groß geworden. Und das waren auch wirklich Proteststimmen von Leuten, die sagen, ja, wir wollen nicht mehr, dass es geht, wie es geht. Es gibt überall Krisen. Und wir denken, dass die heutige Kabinett da Verantwortung hat. So hat man schon eine Proteststimme gemacht. Dann hat unsere Regierung mit dieser Proteststimme eigentlich nichts gemacht, ist durchgegangen am selben Weg. Im November haben die Leute eine noch stärkere Proteststimme gebracht und das hat dann die PVV unerwartet in eigentlich weniger als eine Woche 15 Sitze mehr gebracht, als das man gedacht hatte.
Drei der vier beteiligten Parteien sind also neu oder Protestparteien, wenn man das so möchte, Bauernpartei, NSC und Wilders. Und dann haben wir noch die VVD, also die Partei vom ehemaligen Ministerpräsidenten Mark Rutte, als große Konstante, als etablierte Partei. Warum meinen Sie, haben die Niederländer sich so stark entschieden, etwas Neues haben zu wollen?
Weil wir gar unzufrieden waren mit was passiert. Wenn viele Probleme ignoriert werden durch Den Haag, wo unsere Regierung ist, ja, wenn man das ignoriert und nicht in unsere Demokratie zuhört auf die Leute, was sie erfahren und was sie wollen, dann bekommt man Proteststimme. Und das hat in der Vergangenheit auch immer so gewesen. Wenn dann nicht zugehört wird durch die Politik, dann machen die Leute die nächsten Mal eine noch stärkere Proteststimme. Und das haben sie gemacht im November. Und wenn wir sehen heute, dass bestimmte Parteien noch immer durch wollen auf diesem selben Weg, dann könnte es sein, dass bei den EU-Wahlen eine noch viel stärkere Proteststimme kommt.
Die Niederlande gelten als liberales Land, auch als Zuwanderungsland mit einer Kolonialgeschichte. In Rotterdam hat etwa die Hälfte der Bevölkerung Migrationshintergrund. Warum ändert sich die Migrationspolitik jetzt?
Weil viele Leute kommen, die nicht in die Probleme sind durch Kriegen oder andere Probleme, aber die für andere Gründe kommen und auch aus Ländern, wo man keinen Krieg oder so etwas hat. Und das bringt so viele Probleme. Es gibt keine Unterkommen für die Leute. Es gibt nicht genug Betten und alles haben wir zu wenig. So, dann hat man, dass die Leute draußen schlafen. Aber kommen viele aus Ländern, die nicht als ein Land gesehen worden, wo unsere Migranten kommen könnten. Wenn Leute aus Krieg kommen, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass diese Leute aufgenommen werden und dass man Hilfe bietet. Aber es kann nicht so sein, dass jeder, die denkt, okay, ich will auch in die Niederlande diese Hilfe bekommen, die Migranten immer bekommen, dass sie dieselbe Regelung haben. Und das ist, was wir jetzt haben. Dass wir sehr viele Leute hier haben, die doch nicht bleiben können.
Also abgelehnte Asylbewerber sollen auch abgeschoben werden in Teilgebiete von Ländern. Die könnten dann als sicher eingestuft werden. Man könnte also sagen, ganz Syrien ist nicht sicher, aber Teile von Syrien sind sicher und dahin können wir dann abschieben.
Ja, und ich glaube, dass das auch übereingekommen würde für einige Jahre her, dass man dafür sorgt, dass die Leute in ihre eigene Land und dann in die Teile, die da noch Sicherheit bieten, dass man die Leute da ihre Hilfe gibt. Und ich denke auch, dass das besser ist, weil viele Leute natürlich auch nicht gerne aus ihrem eigenen Land weggehen. Sicher nicht, wenn sie gezwungen sind. So, das wäre auch eine Lösung, die man für einige Jahre auch beschlossen hatte, aber das macht man nicht.
Da kämen wir dann zu einem in der Europäischen Union sicherlich heikel diskutierten Thema, nämlich zur Ukraine. Könnt ja sagen, also im Osten der Ukraine ist Krieg, da kann natürlich keiner hin, aber im Westen der Ukraine ist kein Russe. Können Sie sich vorstellen, dass die niederländische Position auch sein könnte, zu sagen, dass man in der Ukraine so vorgeht?
Ja, ich denke, dass das überall so geht. Wenn große Probleme in einigen Regionen sind, dann ist es logisch, dass die Leute fliehen, dass die nicht da bleiben wollen. Bedeutet aber nicht, dass sie tausende Kilometer weiter in ein anderes Land mit anderer Sprache gebrauchen und alles, dass sie nur da Sicherheit finden können. Wenn wir eine internationale Armee haben in der Welt, dann können wir auch dafür sorgen, dass Leute sicher sind in die Teile ihres eigenen Landes, die nicht im Krieg sind.
Sie waren in den vergangenen Jahren an den Bauernprotesten beteiligt. Auch die Bauernpartei ist Teil der Koalition. Würden Sie sagen, dass jetzt also diese außerparlamentarische Opposition der Bauernproteste auch mit in die Regierung kommt?
Wir als Interessevertreter kommen nicht in die Politik. Wir sind auch nicht verbunden, nicht direkt und nicht indirekt an die Politik. Aber natürlich, wenn die Bauernpartei in 2019 auch gegründet ist und eigentlich gleichzeitig mit all unseren Demos und Protesten, hatten wir viel Kontakt, das haben wir noch immer. Aber es ist nicht so, dass wir miteinander entscheiden, was wir machen. Sicher nicht. Wir sind unabhängig. Und wenn wir für Gespräche eingeladen werden durch andere Parteien, dann reden wir auch mit ihnen. Und auch wir laden andere Parteien ein, wenn wir eine Demo oder Protest haben, um die Bauern zu sprechen. So, wir machen keine politische Wahl.
Welche Erwartungen haben Sie an die Landwirtschaftspolitik?
Ich denke, es wäre besser, weil bis jetzt, was wir gesehen haben für 5 Jahre, ist, dass wir zu tun haben mit dem Green Deal, die Farm-to-Fork-Strategien, Biodiversitätsstrategien, natürlich die Wasserregelungen und so weiter und so weiter. Und dass sie eigentlich alle nichts zu tun haben mit Praxis oder Wissenschaft, aber mit Ideologien. Und wir haben viel gesprochen mit BBB, aber auch mit PVV und auch mit NSA. Und wir haben sie informiert mit den Fakten über diese Sachen. Und sie haben das nicht nur sehr viel Verständnis vor, aber sie haben sich auch reingelesen, so unsere Rapporte von Universitäten und so weiter gelesen. Und nehmen das jetzt schon mit in das Parlament. So, wir erwarten eine bessere und gegründete in Fakten und so weiter Politik.
Den Green Deal haben Sie jetzt schon angesprochen, Migrationspolitik haben wir ebenfalls thematisiert. Um das noch zu ergänzen, könnte man auch von dem WHO-Pandemievertrag sprechen, der heute auch Teil unserer Sendung ist. Also da geht es ja um supranationale Abkommen und Zusammenarbeit. Werden die Niederlande sich da weiter engagieren oder werden die Niederlande sagen, bitte ein bisschen weniger Supranationalismus, sondern mehr nationale Entscheidungen?
Mehr nationale Entscheidungen, weil das schon in das Programm war von verschiedenen von den Parteien, die jetzt die Koalition machen. Und was wir natürlich sehen ist, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Wenn man außer der Demokratie, außer das eigene Land auch, die Entscheidungen macht, und das geht nicht. Man muss selbst entscheiden können, die Souveränität, nicht nur von den Niederlanden, aber von der EU auch, die muss man behalten.
Können Sie bereits ausmachen, wer die tiefen Partner der neuen niederländischen Regierung werden? Also wird das eher Orban oder Slowakei oder wird das doch eher Frankreich und Deutschland? Also pro-europäisch oder eher pro-national?
Ich denke, das wird etwas dazwischen sein, weil es gibt natürlich 2 von den Parteien, die mehr nach die EU gucken. Das ist sicher VVD, aber auch NSA, die mehr mit Europa wollen. PVV und BBB, die wollen, dass mehr national geordnet wird. So, es wird etwas dazwischen sein.
In den Niederlanden bildet sich eine 4-Parteien-Koalition. Beteiligt sind die PVV von Geert Wilders, die Bauernpartei, die neue NSC. Regierungserfahrung hat ausschließlich die VVD, die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Über diese Konstellation sprachen wir mit Sieta von Kaimperma von der Vereinigung Farmers Defence Force. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke.